Ich freue mich, heute hier zu predigen. Ich möchte euch gleich vorweg warnen, dass diese Predigt heute etwas experimentell wird. Ich habe nämlich keinen Bibeltext, auf den ich aufbaue, aber keine Angst, ich habe einen Bibeltext, zu dem ich hinführen möchte. Und diese Predigt hat heute wahrscheinlich mehr einen Bekenntnischarakter oder einen Zeugnischarakter als vielleicht einen Predigtcharakter. Ich möchte euch nämlich hineinnehmen in meinen persönlichen Weg mit dem Thema Glaube neu beleben. Glaube neu beleben. Ich habe mal eine Dusche mitgebracht, so eine richtig eiskalte Dusche, weil das ist so das Ding, was ich mir am, das ist für mich das Allerbelebendste. Ich dusche immer heiß, deswegen, ich mache das nicht, aber wenn ich mir was richtig Belebendes gönnen möchte, dann würde ich mich duschen. So mache ich es nicht, aber im Glauben, da würde ich mir sowas hier gerne wünschen. Und bei dem Thema Glaube neu beleben kann man ja mindestens in zwei Richtungen denken. Und die eine Richtung ist, wir möchten Glauben neu beleben. Bei unseren Freunden, bei unserer Familie, vielleicht sogar bei unserem Partner, bei unseren Arbeitskollegen, bei den Schulkameraden, da möchten wir Glaube neu beleben. Wir möchten sehen, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Wir möchten ihnen das Evangelium erzählen und sie zum Glauben führen. Ja, und ich habe gestern hier einen Workshop gegeben und habe erklärt und habe informiert über Jesus House 2020. Wir wollen nächstes Jahr im März als Jugendallianz in Mülheim Jesus House durchführen. Eine Evangelisation, wo wir einen Evangelisten einladen und wo die Jugendlichen aus Mülheim die coole Möglichkeit haben, genau das zu tun, Glaube neu zu beleben bei ihren Schulkameraden, bei ihren Freunden, sie einzuladen, zusammen mit uns zu wohnen, in der CGM wird es stattfinden und dann wirklich zu sehen, wie Glaube neu entstehen kann, vielleicht so zum ersten Mal entstehen kann, wachgerüttelt wird, neu entdeckt wird, neu belebt wird bei ihren Freunden. Und wir wollen die Jugendlichen, die jetzt schon Christen sind, die in unseren Gemeinden sind, sprachfähig machen für das Evangelium, dass sie ihren Freunden erzählen können. Und am Freitag, Tim hat es erzählt, haben wir hier für Erweckung gebetet. Ja, wir wollen es sehen, dass Menschen in unserem Umfeld, Menschen in Mülheim erweckt wird. Aber das ist der zweite Punkt, die zweite Richtung, in die man jetzt hier denken kann, oder besser gesagt denken muss. Meine Frau Alisa musste jetzt diesen ganzen Sommer über um 5.45 Uhr aufstehen. Richtig schlimme Uhrzeit, weiß ich gar nicht, wie man das schaffen kann. Und sie hat natürlich sehr wenig Puffer eingebaut. Sie hat aufgestanden, sofort unter die Dusche gesprungen, okay, einmal die Snooze-Taste gedrückt, einmal unter die Dusche gesprungen, zur U-Bahn gerannt und fertig. Jetzt, wenn sie aus Versehen statt der Snooze-Taste an ihrem Wecker die Aus-Taste gedrückt hätte, was hätte sie gebraucht? Sie hätte nichts dringender gebraucht, als dass ich sie wecken würde. Aber ich habe die göttliche Gabe, nur meinen eigenen Wecker zu hören. Ich höre nichts um mich herum, wenn ich schlafe. So, ich bin am Pennen und ich kann euch sagen, wisst ihr alle, ich kann sie nicht wecken, wenn ich selbst am Schlafen bin, wenn ich selbst noch am Pennen bin. Ich muss wach sein. Und das Gleiche gilt für Erweckung. Wir müssen wach sein, um andere wecken zu können. So ist es. Und deswegen möchte ich um diese zweite Frage heute mit euch ringen, die man nämlich zuerst stellen sollte. Wie kann ich meinen Glauben beleben? Wie kann ich meinen Glauben erwecken? Und ich weiß nicht, was du morgens brauchst, um aufzuwachen, aber genauso wie du deinen Körper morgens aufwächst, vielleicht mit einer kalten Dusche, vielleicht mit einem richtig starken Kaffee, vielleicht mit gut gelaunter Musik, genauso musst du auch deinen Geist und deinen Glauben jeden Morgen aufs Neue aufwecken. Luther hat ja gesagt, ich muss mir jeden Morgen das Evangelium aufs Neue wieder selbst predigen. Wie kann ich meinen eigenen Glauben beleben? Wo bekomme ich meinen geistlichen Kaffee am Morgen? Wie sieht diese geistliche Dusche, diese kalte Dusche für meinen Glauben aus? Die Antwort ist natürlich einfach. Jesus. Aber, und ich weiß, dieses Aber allein klingt schon sehr ketzerisch, aber jetzt kommt es noch dicker, passt auf. Aber was ist, wenn Jesus anfängt, mich zu langweilen? Was ist, wenn Bibellesen anfängt, langweilig zu werden? Wenn es anfängt, langweilig zu werden, in Gottesdienst zu gehen. Ja, es gibt Spannenderes, als sonntagmorgens in Gottesdienst zu gehen. Für viele Leute ist es so. Und ich möchte euch heute von zwei Männern erzählen, die genau das erlebt haben auf unterschiedliche Art und Weise. Der erste Mann ist ein Freund von mir und er ist in Gemeinde aufgewachsen, hat also so alles mitbekommen, Kindergottesdienst, Jungscher, dann in die Teenie-Gruppe, Gottesdienste, hat sogar in der Lobpreisband mitgespielt. Und dann, so in der Pubertät, ist es ja bei vielen üblich, dass sie so sagen, okay, ich wende mich gegen mein Elternhaus und dann auch gegen das, was ich eben so bisher erlebt habe, Gemeinde, Gott. Und hat gesagt, er kam sogar auf die Idee zu sagen, wenn ich Gott finden will, dann muss ich aus der Gemeinde raus. Hier finde ich ihn nicht. Und er ist dann gegangen und er war weit weg von Gott und hat dann irgendwann aber im Leben große persönliche Probleme bekommen. Bis dahin, dass er an dem Punkt war, zu sagen, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen. Ich bringe mich um. Aber der Fairness halber hat er gesagt, okay, ich möchte es meinen Eltern erklären, warum. Und er ist zu seinen Eltern gegangen, hat sich erklärt, hat gesagt, er möchte sich das Leben nehmen und hat sich verabschiedet von ihnen. Und seine Mutter hat gesagt, okay, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren. Warum probierst du es nicht noch einmal mit Gott? Und das hat er gemacht. Hat er gemacht. Und es war so krass bei ihm. Gott hat ihm in jeder Situation, in der er da in dieser Schwierigkeit war, wo er selbst nicht mehr rauskam, hat er gebetet und Gott hat ihm immer einen Ausweg gezeigt. Und er hat es so krass erlebt, Gott so auf so eine wunderbare Art und Weise erlebt. Und in der Zeit, nach dieser Zeit, habe ich wieder mehr Kontakt zu ihm gehabt. Und wir sind eines Tages durch den Wald spazieren gegangen und hat er mir gesagt, Manuel, weißt du, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und ich glaube, dass ich in den Himmel komme. Gibt es noch irgendwas? Noch irgendwas, was ich glauben soll? Das war es doch jetzt, oder? Das ist es jetzt. Ich habe erlebt, dass Gott mir helfen kann. Ich weiß, dass Gott da ist. Ich komme in den Himmel. Was brauche ich jetzt noch? Gemeinde brauche ich nicht. Wofür denn? Ich habe genau das, was die Bibel sagt. Ich habe doch alles. Ich glaube doch alles richtig. Ich komme in den Himmel. Jetzt kann ich leben, wie ich möchte. Ich bin doch safe. Und ich war perplex. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll. Weil irgendwie, er hatte nicht nur keinen Hunger nach mehr, sondern er konnte sich nicht mehr vorstellen, dass da noch irgendwas Spannenderes kommen könnte. Und ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll. War es das jetzt? So sieht kein lebendiger Glaube aus. Kein neu erweckter, neu belebter Glaube. Obwohl es eigentlich vorher alles so aussah. Ja, er hat doch Gott erlebt. Wo ist denn jetzt das Problem? Warum will er nicht weitergehen? Warum will er nicht mehr? Und das ist ein Phänomen, was ich häufiger in Gemeinden beobachten kann. Dass es gerade bei Leuten, die in Gemeinde groß geworden sind, zu diesem Punkt kommt, ja, sie haben schon alles tausendmal gehört, sie kennen alle Bibelgeschichten ein- und auswendig, sie kennen die Gemeinde seit 20, 30, 40, mehr Jahren und sie haben Gott sogar persönlich erlebt, ja, aber irgendwie so mit den vielen Jahren und was soll da jetzt noch kommen, sie sehen die Christen um sich herum, so spannend ist es jetzt auch nicht ihr Leben. Das ist alles irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, so ein bisschen so ein alter Hut geworden. Was soll da jetzt noch Spannendes kommen? Reicht doch, was ich habe. Der zweite Mann, von dem ich euch erzählen möchte, das bin ich selbst. Ich bin einen komplett anderen Weg eingeschlagen als mein Freund. Natürlich bin ich als Jugendlicher auch nur wegen den Mädels in die Jugendgruppe gegangen, nicht wegen Jesus. Aber zwei Bücher haben dann doch als Jugendlicher mein Leben verändert. Diese zwei Bücher waren so richtig starker geistlicher Kaffee für mich, ja? Und ich möchte euch die einfach kurz vorstellen, weil ich kann sie euch empfehlen, sie auch zu lesen. Das eine Buch ist, Ich muss verrückt sein, so zu leben, von Shane Claiborne, kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe. Der Titel ist eigentlich selbsterklärend. Es war so inspirierend zu lesen, wie da jemand einfach sagt, ich mache das jetzt einfach mal, was Jesus sagt. Ich probiere es einfach mal aus, was passiert, wenn ich so lebe, wie Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat. Und es war richtig krass. Und das zweite Buch, was mich richtig inspiriert hat und richtig wachgerüttelt hat, war von Bruce Olson. Ich schwör's bei diesem Kreuz, ich töte euch. Ein richtig krasser Typ, der als 16-Jähriger ganz alleine seinen Kontinent, seine Heimat verlässt, um in Kolumbien in den Dschungel zu gehen und zu einem unerforschten, unentdeckten Volk das Evangelium zu bringen. Und dann habe ich mich mit 19 Jahren auf der Bibelschule angemeldet, habe das Neue Testament vorher schon durchgelesen. Und ich habe so richtig viel mit Gott erlebt. Ich habe richtig viele Geldwunder erlebt. Ich habe Heilungen erlebt. Ich habe Erfahrungen mit Dämonen gemacht. Und ich habe erlebt, wie wenn man dafür betet, dass Dämonen weichen, wie das passiert. Und ich habe erlebt, wie Gott mich gebraucht, um anderen Menschen was zu sagen. Prophetie könnte man vielleicht dazu sagen. Ich habe erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich habe erlebt, wie Gott mir übernatürliche Freude schenken kann, selbst im größten Leid und in größten Stresssituationen. Und ich habe erlebt, wie Gott eine Gemeinde gründet in Potsdam. Und ich habe das alles nicht über drei Ecken gehört, sondern ich habe es wirklich selbst erlebt. Und trotzdem, das ist gar nicht so lange her, hatte ich Angst, meinen Glauben zu verlieren. Und das, obwohl ich es komplett anders gemacht habe als mein Freund. Ich habe gebetet. Ich war regelmäßig bei Gebetstreffen, habe laut gebetet. Ich war jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich habe da sogar selbst Predigten gehalten. Und in dieser Zeit habe ich auch sehr, sehr viel Bibel gelesen. Und nicht einfach nur so gelesen, sondern ich habe jedes Mal darum gerungen, Jesus, bitte sprich du zu mir durch die Bibel. Begegne du mir. Habe ich jedes Mal vorher gebetet, bevor ich die Bibel gelesen habe. Aber es ist nicht das passiert, was ich mir gewünscht habe. Das blieb aus. Ich habe die Bibel gelesen, den Römerbrief, die Thessalonicher Briefe, die Titusbrief, Hebräer, Johannes, Kolosser und so weiter, aber Jesus hat nicht zu mir gesprochen. Da war nichts. Natürlich hatte ich hier und da eine Erkenntnis, ah, okay, das gehört da dazu, ah, das steht auch so in der Bibel, okay, das passt doch dazu und das ist die Aussage. Aber ich hatte keine Begegnung, keine wirkliche Begegnung mit Gott, die ich so dringend gebraucht hätte. Da kam nichts. Und so hatte ich wirklich Angst, meinen Glauben zu verlieren. Nicht den Glauben, dass es Gott gibt, das ist für mich immer noch die überzeugendste Weltanschauung, aber den lebendigen Glauben, das Vertrauen auf Jesus. Und so habe ich eines Morgens zu Alisa gesagt, und hier möchte ich kurz einschieben, das, was ich jetzt sage, sind sehr, sehr krasse Worte gegenüber Gott und sehr krasse Gedanken, und die bitte nicht aus dem Zusammenhang der Predigt reißen. Ich habe also zu Alisa gesagt: Weißt du, was mein Problem mit Gott ist? Ich misstraue ihm. Er sagt ständig Dinge in der Bibel, die die Erfahrung nicht hergibt. Zum Beispiel steht in der Bibel, wer Gott sucht, der soll ihn finden. Und ich kenne aber Leute, die haben Gott wirklich ernsthaft gesucht und haben ihn nicht gefunden. Was ist damit? Und es steht da, wenn ihr nur Glauben habt und betet, dann wird es euch alles geschenkt werden, worum ihr bittet. Und ich kenne so viele Gebetserhörungen, die keine Gebetserhörung sind, sondern Gebete, die nicht erhört wurden. Was ist damit? Es gibt so viel mehr Gebets-Nichterhörungen als Gebetserhörungen. Und selbst die Gebetserhörung kann man auch immer irgendwie meistens so ein bisschen anders erklären. Gott ist immer dieser unsichtbare, nicht greifbare, nicht fassbare. Ich komme damit irgendwie nicht mehr klar. Ich habe das Gefühl, dass Gott uns auf Distanz hält. Wir gehen einen Schritt auf Gott zu und Gott geht einen Schritt immer von uns weg, sodass unser Glaube immer irgendwie ein Kampf bleibt. Immer irgendwie schwierig ist und ich immer irgendwie darum ringen muss. Und ich habe mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass Gott doch selber schuld daran ist, wenn die Menschen ihn nicht finden. Und das alles sind sehr krasse Gedanken. Das sind Gedanken des Zweifels, die zu nichts führen. Ich weiß es und ich habe mich bei Gott dafür entschuldigt. Ihr braucht keine Angst um mich haben. Aber diese Zweifel zuzulassen, selbst nur für Momente, hatte bei mir eine sehr, sehr heilsame Wirkung. In dem Moment war mir nämlich schlagartig klar, Manuel, es stimmt tatsächlich irgendwas nicht mit deinem Glauben. Manuel, du hast wirklich ein Problem. Ich misstraue Gott tatsächlich. Wo ist denn mein Glaube? Wo ist mein Vertrauen auf Gott? Warum erlebe ich nicht das Gleiche, was die Menschen in der Bibel damals mit Gott erlebt haben? Warum erlebe ich nicht das Gleiche, was scheinbar manche Christen um mich herum erleben und sie davon reden? Ist mein Glaube, ist er eingeschlafen? Ist er tot? Wo ist er? Mein Glaubensleben, mein Leben als Pastor, das kam mir vor wie ein Karussell. Es gibt ja den schönen Spruch, das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z. Also das Evangelium ist nicht einfach nur der Start in die Nachfolge, so jetzt hast du es einmal gehört und verstanden und angenommen, ja, Jesus ist für dich gestorben und du wirst mit ihm auferstehen. Und jetzt kommen eben diese richtig krassen Sachen, wenn du es einmal kapiert hast, jetzt geht's los mit, du kriegst Sprachengebet, Schwelgen im Heiligen Geist, Wunderheilung kannst du erleben und so weiter. Nee, sondern das Evangelium ist eben das, worum wir uns kreisen, worum wir immer wieder zurückkommen, was wir uns, wie Luther sagt, jeden Tag aufs Neue selbst predigen sollen. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt angelangt, das ist ja ein schöner Spruch, da habe ich schon viel gebetet und ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen und ich habe mir das Evangelium jeden Tag aufs Neue bewusst gemacht. Ich habe schon tausendmal gehört, dass Jesus für mich gestorben ist. Und es fängt an, trocken zu werden. Es fängt an, langweilig zu werden. Es packt mich nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, mich wie auf diesem Karussell im Kreis zu drehen. Wie so ein Kind auf dem Karussell. Also die erste Runde ist ja noch spannend. Ne? Man sucht sich so sein Gefährt aus, denkt, boah, ich möchte dieses Pferd mit dem blauen Sattel haben. Und dann geht's drauf und dann die Musik wird lauter, die Lichter fangen an zu blinken und es geht los. Es fängt an, sich zu drehen. Und es ist richtig schön. Und die nächste Runde und die nächste Runde. Super Gefühl. Aber dann verliert das Ganze ja doch seinen Reiz irgendwie so ein bisschen. Und ich sehe den Zuckerwattestand da drüben und denke, boah, jetzt brauche ich eine Zuckerwatte. Das Karussell ist ja schön gut, aber Zuckerwatte brauche ich jetzt. Und so geht es mir mit dem Evangelium, mit Jesus, mit dem Glauben, mit Bibellesen. Ich mache mir das Evangelium jeden Tag bewusst. Ich lese jeden Tag das gleiche Buch, die Bibel. Es sind immer die gleichen Texte. Jeden Tag bete ich für mehr oder weniger dieselben Dinge. Es sind die gleichen Lobpreislieder, die ich singe. Manche singe ich schon seit 20 Jahren. Und bei jedem Abendmahl denke ich an genau das Gleiche, mache mir immer das Gleiche bewusst. Und an Weihnachten, okay, da gibt es mal ein neues Krippenspiel. Ja, okay, aber die Botschaft, die ist wieder dieselbe, wie jedes Jahr. Und das Karussell will und will nicht aufhören, sich zu drehen. Und irgendwann hänge ich ziemlich gelangweilt auf meinem Pferd darum mit dem blauen Sattel und mir wird vom ständigen im Kreis drehen schon schlecht. Das ist aber nicht das christliche Leben, von dem ich Jesus reden höre, von dem ich da lese in der Bibel. Das ist es nicht. Sagt Jesus nicht was von Nachfolge und dass es ein Weg ist? Er sagt Weg, nicht Rundweg. Es ist kein Rundweg. Bei einem Weg, der kein Rundweg ist, komme ich niemals an genau derselben Stelle vorbei. Sondern mit jedem Schritt ändert sich die Sicht. Mit jedem Schritt entdecke ich was Neues und erstaune was Neues. Hinter jeder Biegung verbiegt sich manchmal eine komplett neue Landschaft. Mal sieht dieser Weg so aus, mal sieht der Weg so aus und mal sieht er wieder so aus. Das ist das Leben, das ich in der Bibel lese, was man mit Jesus haben kann. Es gibt auf diesem Weg immer wieder Neues zu entdecken. Es wird nie langweilig. Es dreht sich nicht im Kreis. Und wenn mein Glaubensleben jetzt eher einem Rundweg oder bei mir einem Karussell gleicht, und ich die ewig gleiche Leier nicht mehr hören kann, dann bin ich offensichtlich nicht auf dem Weg, auf den Jesus mich ruft. Es ist nicht Jesus, der langweilig ist, sondern es ist meine Art der Beziehung zu Jesus, die mich langweilt. Es ist nicht die Bibel, die langweilig ist, sondern es ist meine Art, die Bibel zu lesen, die mich langweilt. Einen Tag, nachdem ich mit Alisa über meine Zweifel gesprochen habe und diese Vorwürfe an Gott zum ersten Mal so richtig für mich greifbar ausgesprochen habe und mir bewusst war, okay, ich habe wirklich ein Problem, da hat Gott mir die Augen geöffnet für genau diese Erkenntnis. Er hat mir eine Erkenntnis geschenkt und die möchte ich euch heute mitgeben auf diese Frage, wie kann ich meinen eigenen Glauben beleben? Es ist eigentlich eine simple, aber wahrscheinlich doch die geheimnisvollste Entdeckung, die ich je gemacht habe. Es ist die Erkenntnis, wenn du Hunger hast, bringt es nichts, ein Rezeptbuch zu lesen. Du musst was essen. Manche Christen, mich eingeschlossen, lesen die Bibel meistens wie ein Rezeptbuch. Sie lesen darin die schönsten Beschreibungen davon, wie man eben ein tolles, leckeres Essen kochen kann, beziehungsweise wie man ein gutes, erfülltes, glückliches Leben mit Gott haben kann. Aber ein Rezeptbuch zu lesen, macht nicht satt. Und genauso bringt es nichts, Gottes Wort zu lesen als bloße Beschreibung von etwas. Das kann unseren Hunger nach Gott nicht stillen. In der Bibel gibt es natürlich viele, viele Beschreibungen von etwas. Ja, alles Mögliche wird beschrieben. Die Geschichten von Noah, Abraham, dem Volk Israel, wie es dann mit David ist, das Volk Israel in der Wüste und so weiter. Jesus, Paulus, das wird ganz viel beschrieben. Und es liegt natürlich auch in der Natur der Sache eines Buches, das eben mit Schrift geschrieben ist und damit etwas beschreibt. Ja, nahezu jedes Buch beschreibt etwas. Wenn ich zu Hause in mein Bücherregal schaue, der Roman Nachtzug nach Lissabon, der beschreibt die Gedanken, die philosophischen Gedanken von so einem portugiesischen Arzt. Wenn ich meinen Kreta-Reiseführer lese, der beschreibt mir, wo die schönsten Strände sind. Wenn ich mein französisches Kochbuch lese, der beschreibt mir, welche Kräuter am besten zu Grilldorade passen. Das alles beschreiben, aber das Wort Gottes, will kein bloßes Rezeptbuch sein, sondern das Essen selbst. Die Bibel beschreibt nicht nur, wie du das Brot backen kannst, das du zum Leben brauchst. Jesus sagt dem Teufel in der Wüste, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Das Wort selbst ist Nahrung. Johannes stellt uns Jesus als das Wort vor. Das ist der Titel, den er Jesus gibt. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und ein paar Kapitel später bezeichnet dieser Jesus, der das Wort ist, sich selbst als Brot des Lebens. Die Bibel selbst ist das Essen, das uns satt macht. Die Quelle, die unseren Durst löscht. Wenn du also etwas in der Bibel liest, das nicht mit deiner alltäglichen Erfahrung sich decken kann. Und da wird es wahrscheinlich unzählige Dinge von geben, wenn du zum Beispiel liest, wie innig die Beziehung zwischen David und Gott war in den Psalmen. Wie David vor lauter Freude über Gott halbnackt durch die Straßen tanzt und du denkst dir, ich habe noch nie halbnackt hier durch Mülheim getanzt vor Freude an Gott. Wenn du liest, dass Elisa den Blick geöffnet bekommt für die geistliche Welt und er sehen kann, wie dieses Heer von Engeln da steht und er keine Angst mehr hat vor den paar Soldaten, die da in Menschengestalt stehen. Wenn du sowas liest. Wenn du liest, dass Jesus sagt, wenn ihr nur Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich auf und werf dich ins Meer und er wird es tun. Wenn du liest, wie Petrus im Gefängnis sitzt, die Gemeinde betet für ihn, er wartet auf seine Hinrichtung, die Gemeinde betet und dann kommt der Engel zu Petrus, lässt die Wachen einschlafen, weckt Petrus, sagt, gürte deinen Mantel um, ich löse dir die Ketten, er öffnet alle Türen und führt ihn an mehreren Wachposten entlang nach draußen in die Freiheit. Wenn du von solchen Dingen liest, von diesen Dingen, wo du denkst, wenn ich sowas auch mal erleben könnte, wenn ich sowas erleben könnte, das würde meinen Glauben aber sowas von beflügeln und neu beleben. Dann lies diese Bibeltexte nicht nur als ein Rezeptbuch, als eine Beschreibung von etwas, als würde dir jemand beschreiben, wie eben so ein leckeres Essen gelingen könnte, sondern iss diese Bibelworte, iss sie. Steck dir die Bibelworte in den Mund, kauen, schmecken, und dann runterschlucken, dass Gottes Wort in dir bleibt und du in Gottes Wort bleibst. Das klingt etwas verrückt. Und ich weiß nicht, ob wenn deine Bibel noch so einen Goldrand hat und dann Tinte und Papier ist nicht so gut für den Magen. Wie ist es zu verstehen? Wie kann ich denn Gottes Wort essen? Und dieser Frage kann ich mich heute nur annähern. Es bleibt ein Geheimnis Gottes. Johannes Hartl, das ist der Gründer vom Gebetshaus in Augsburg, der benutzt für die Erklärung, für diese Frage, wieder auch nur ein weiteres Bild. Und das ist das Bild von einer Tür. Er sagt, die Heilige Schrift, die von Gottes Geist inspirierte, in menschliche Worte hineingegossene Wahrheit Gottes, ist so etwas wie eine Tür. Die Bibel ist der Weg hinein in eine andere Realität, in eine andere Dimension. Wo immer du in der Bibel was liest, ist es nicht nur eine Beschreibung von etwas, sondern indem Gott das spricht, gibt er dir gleichzeitig den Zugang zu dem, was da ausgesagt ist. Gottes Wort beschreibt nicht nur etwas, sondern es bewirkt auch, was es aussagt. Gottes Wort selbst ist die Tür in eine andere Realität hinein. Und wie kommst du rein? Wie kannst du diese Tür öffnen, wenn du Bibel liest? Die Antwort ist, durch Glauben. Quer durch die Bibel lesen wir, wer diese meine Worte hört und glaubt, Israel, höre und glaube und tue es, wer hört und glaubt, indem Gott etwas spricht in seinem Wort, sagt er nicht nur, du kannst über irgendwas Interessantes lesen, sondern er öffnet dir die Tür. Und jetzt ist nur die Frage, liest du das wie ein Rezeptbuch? Oder trittst du da rein? Wenn etwas in der Bibel steht, wo du merkst, das habe ich noch nicht, da bin ich noch nicht, das ist die Beziehung von David und Gott, das ist so innig, das habe ich nicht, dann beinhaltet dieses Wort, was du da liest, auch gleichzeitig die Befähigung für dich, da einzutreten. Und das ist ein bisschen geheimnisvoll. Jesus spricht über diese dynamische Funktion, dass sein Wort Kraft hat, dass sein Wort verändern kann. Sein Wort, die Bibel, spricht er darüber, auch im Johannesevangelium. Und da sagt er zu den Juden, die an ihn glaubten, ich habe euch den Vers mitgebracht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Jesus sagt nicht nur, ja, wenn ihr die Bibel lest oder wenn ihr mein Wort hört, sondern das Wort selbst ist ein Raum, in dem man bleiben kann, in dem man reingehen kann, in dem sich irgendwas befindet. Und deswegen kann Jesus auch in Johannes 6 sagen, die Worte, die ich spreche, sind Geist und sind Leben. Nicht nur erzählen von Geist und von Leben, sondern sie sind es. In diesem Wort selber ist Geist und ist Leben, ist die Befähigung, ist dieser Same, der dieses Neue in dir hervorbringt. Es geht also nicht um das Bescheidwissen. Ah ja, habe ich schon mal gelesen, weiß ich, steht ja da, Petrus läuft auf dem Wasser, okay. Es geht nicht um rationales Verstehen von dem, was da geschrieben ist, sondern um diese Räume, in die ich hineintreten kann. Diesen glaubenden, erwartenden Schritt auf Gott zu. Gott, wenn es sowas für Menschen gibt, dann möchte ich das auch haben und ich möchte da eintreten. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass es mir etwas schwerfällt, da konkreter zu werden. Ja, wie genau das dann funktioniert. Ich gebrauche so Bilder von Brot des Lebens, von einem Rezeptbuch, von der Tür, die sich öffnet, von Räumen, in die man hineintreten kann. Und diese Bilder gebraucht nicht nur ich, sondern die gebraucht eben Jesus selber. Ja, es ist etwas Geheimnisvolles, etwas Gottgewirktes. Die Bibeltexte, die du liest, die bleiben die gleichen. Jeden Tag liest du die gleichen Texte. Das Evangelium bleibt das Gleiche, was du dir erzählst, was du dir selbst predigst. Das Abendmahl ist das Gleiche, was du daran denkst und was du dir in Erinnerung rufst. Jesus ist derselbe. Aber Jesus ruft uns auf einen Weg, ihm zu folgen. Und dieser Weg ist kein Rundweg und kein Karussell. Die Bedeutung seiner Worte wird sich für uns komplett verändern. Die werden uns nicht vorkommen wie die immer gleiche Leier, jedes Jahr aufs Neue dieselbe Weihnachtsgeschichte, sondern sie werden die Kraft in uns entwickeln, uns komplett zu verändern. Wir treten ein in eine neue Dimension, in eine neue Realität. Wenn wir Gottes Wort nicht als ein Buch lesen, sondern wir darin bleiben und das Brot des Lebens in uns aufnehmen, essen. Vielleicht hast du dir eine konkretere Antwort gewünscht, so 7 einfache Schritte, wie ich jetzt meinen Glauben neu beleben kann. Aber ich glaube, dass unsere Gottesbeziehung weder schnell noch einfach ist. Sonst wäre es nicht Beziehung. Gott will dir nicht einfach nur so einen schnellen geistlichen Kaffee anbieten, der dir halt kurz so einen Koffeinschub verpasst. Er will dein ganzes Leben nachhaltig verändern. Und das braucht meistens Zeit und auch Geduld. Und ich bin so glücklich, dass Gott sehr viel Zeit hat und dass er viel Geduld mit uns hat. Gott hat aber auch natürlich nichts dagegen, wenn du dir ab und zu mal so einen schnellen Muntermacher reinziehst. Ja? Du kannst also mit den Büchern anfangen, die ich dir vorhin präsentiert habe. Du kannst Büchern von Erweckungspredigern lesen, von Missionaren und es funktioniert. Es wird dich deinen Glauben richtig beflügeln. Du kannst, was ich auch richtig gut finde, dir den Film Christ in You anschauen. Wo es so richtig abgeht, wo der Film zeigt, wie einfache Christen auf die Straße gehen und für Leute beten, für völlig Fremde, wie Dinge passieren, wie Menschen heil werden. Richtig guter Muntermacher für dein Glauben. Du kannst dich mit solchen Christen treffen, die gibt es, wo richtig krasse Dinge passieren. In China, gerade die größte Erweckung am Laufen, China wird schon bald das Land mit den meisten Christen weltweit sein. Nicht Amerika, China. Da kannst du ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld investieren und einfach dahin reisen und es selbst erleben. Und es wird deinen Glauben sowas von beflügeln und erwecken und neu beleben. Funktioniert. Und Gott hat da überhaupt nichts dagegen, wenn du das machst. Aber früher oder später wird diese Euphorie nachlassen. Und deshalb brauchst du Jesus. Du brauchst das Wort Gottes selbst. Das Brot des Lebens. Dass du nicht mehr hungrig wirst, die Quelle, die dich nicht durstig zurücklässt. Und ich will mich nicht zufrieden geben, dass mein Leben so aussieht, mein Glauben so aussieht. Tag für Tag Kinderkarussell fahren, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will die Abenteuer erleben, von denen Jesus spricht, von denen ich in der Bibel lese. Da möchte ich eintreten. Ich will erleben, wie Gottes Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Und wie das überfließt, wie der Heilige Geist, wie ich so erfüllt bin vom Heiligen Geist, dass es überfließt zu anderen Menschen hin und andere Menschen durch mich berührt werden, durch andere Menschen durch mich angesprochen werden und Jesus erleben können. Ich will es erleben, wie die Liebe, die wir untereinander haben, für andere Menschen ein Zeugnis dafür ist, dass Jesus Christus in uns lebt. Das will ich erleben. Und ich will erleben, dass Menschen gesund werden, wenn ich für sie bete, selbst Fremde. Ich will erleben, dass ich so viel Mut habe vom Heiligen Geist, dass ich auf die Straße gehe und frei und offen das Evangelium erzählen kann. Ich möchte das erleben, was Petrus erlebt hat. Ich möchte das erleben, was Paulus erlebt hat. Ich möchte da eintreten. Ich will erleben, dass ich Jesus ähnlicher werde. Was willst du? Was willst du? Ich bete noch mit uns, okay? Jesus, wir hungern danach. Wir dürsten danach, ganz nah bei dir zu sein, an deinem Herz zu sein, deinen Herzschlag zu spüren, deinen Blick auf die Welt zu haben, deinen Blick auf meinen Nächsten zu haben. Wir hungern danach, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst, dass wir überfließen zu anderen Menschen hin. Und wir hungern danach, dass wir nicht nur vom Hören sagen, irgendwie mal gehört haben, dass da irgendwie sowas passiert ist, wie und so weiter, sondern wir möchten es selbst erleben, wir möchten selbst dabei sein, wir möchten da eintreten, in diese Tür eintreten. Und es ist ein Geheimnis und wir wissen nicht, wie das passieren kann und wie wir das genau machen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da hinleitest, Heiliger Geist. Zieh du uns zu dir, führ du uns in alle Wahrheit hinein. Wir brauchen dich, wir wollen dich, wir schmeißen uns auf dich. Amen.